NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Axel Hacke liest den dritten von 8 Auszügen aus seinem Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Axel Hacke ist ein großer Fan von Jean-Jacques Sempé, dem französischen Zeichner, der 2022 verstorben ist und unter anderem den kleinen Nick erfunden hat. Bei Sempé, sagt er, findet er Heiterkeit und Freundlichkeit, obwohl Sempés Kindheit tragisch war. Sein Werk wirkt nicht komisch, sondern eher rührend auf Axel Hacke, sagt er. Auf der Suche nach dem Wesen der Heiterkeit klopft er benachbarte Begriffe ab. Witz, Komik, Humor, Lachen. Und dafür liest er nicht nur Sempé, sondern auch nochmal den Klassiker Der Name der Rose von Umberto Eco.
Man stelle sich vor, jemand sagte, kennst du den schon? Und dann käme eine kleine, pointierte, unendlich traurige und zu haltlosem Schluchzen veranlassende Geschichte. Braucht kein Mensch. Witze aber schon. Jedenfalls folge ich auf Instagram seit längerem der Schauspielerin Elena Ulig. Auf ihrem Account gab es eine Weile unter dem Titel Eine Minute Leichtigkeit eine Folge von jeweils nur eine Minute dauernden, wie soll ich es nennen, Situationen? Jedenfalls, man sieht Frau Ulig mit knallrot geschminktem Mund und einem stets variierten, seltsamen, komischen, aus Federn, Hütchen, Scheibchen bestehenden Kopfschmuck. Links neben ihr den Lebensgefährten Fritz Karl, auch Schauspieler. Der wirkt übermüdet oder vielleicht gerade aufgewacht und genervt, jedenfalls fast immer vollständig unlustig. Mit ungeordnetem Haar lauscht er den Ausführungen seiner Partnerin, die in jeder Folge mehr oder weniger erfolgreich versucht, einen Witz zu erzählen. Diesen hier zum Beispiel. Sitzt ein Ehepaar beim Essen im Restaurant. Er bekleckert sich und sagt, Mann, ich sehe aus wie ein Schwein. Darauf sie, und bekleckert hast du dich auch noch. Ich sehe und höre das und liege kreischend vor Lachen auf dem Sofa, genauso wie Frau Ulig. Sie ist immer ihr bestes Publikum und verfügt über eine ansteckende und jederzeit abrufbare Lache, die sie in jeder Folge mit Erfolg einsetzt, auch sich selbst infizierend so stark, dass sie oft sich vor Lachen selbst wegwerfend nach unten oder zur Seite aus dem Bild verschwindet, während ihr Mann verständnislos blinzelt. Vielleicht ist er einfach nicht wach genug, um über den Witz zu lachen, oder vielleicht findet er Witze einfach nicht lustig. Was weiß ich? Ich erzähle also den Witz meiner Frau, wobei ich vor Lachen die Pointe kaum herausbringe. Sie lacht sich ebenfalls angemessen kaputt. Dann sehe ich mir 5 weitere Folgen von Eine Minute Leichtigkeit an. Lache, lache, lache. Dann fällt mir der erste Witz nicht mehr ein. Ich denke, es wird damit zu tun haben, dass dieser Witz zwar witzig ist, wie es sich für einen guten Witz gehört, dass die Geschichte, die dieser Witz erzählt, aber keinen richtigen Anknüpfungspunkt in mir findet, dass sie sozusagen in meinen Gemütszuständen nicht andocken kann. Er ist witzig für den Witzmoment, erfreulich wie eine Silvesterrakete, die nach dem Verglühen ihrer Bestandteile als nicht mehr erkennbares Überbleibsel im Garten liegt. Könnte ich mit dem Witz emotional etwas verknüpfen, wäre er mir unvergesslich. Eine Minute Leichtigkeit. Wie schön. Und vorbei. Vor mir liegt Sigmund Freuds Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, Band 6 der gesammelten Werke, 269 Seiten plus Stichwortindex macht 285. Ich bin ein bisschen müde und habe es gerade eilig, also blättere ich und fange tatsächlich an, das Buch nach Stellen abzusuchen, nach Witzen nämlich, also echt bitte, das ist mein Ernst jetzt? Ich grase hier eines der wichtigsten Werke Freuds nach Witzen ab, oberflächlich wie ein graszupfendes Schaf? Ein paar sind ganz gut, ein Schüttelreim zum Beispiel. Ich mag gute Schüttelreime und habe mir sogar einige gemerkt, den vom Pianisten Arthur Schnabel vor allem, der ein zwanghafter Schüttelreimer war, bei einer Bergtour auf die kurzen Hosen des Bergführers zeigte und sagte, nacktes Knie knackt es nie? Seltsam, was ich mir merken kann, obwohl ich sonst jeden Witz immer auf der Stelle vergesse, diesen Schüttelreim nie. Auch schön ist, er würgte eine Klapperschlang, bis ihre Klapper schlapper klang. Das ist aus dem großen Heinz-Erhardt-Buch, glaube ich. Bei Freud aber steht nun, und weil er Geld in Menge hatte, lag stets er in der Hängematte. Mir fällt Woody Allens der Stadtneurotiker ein. Er kam 1977 in die Kinos, in einer Zeit, in der die Leute in New York so besessen von den eigenen Neurosen und der diese bearbeitenden Psychoanalyse waren, dass Allen den Namen Freuds gar nicht oft genug erwähnen konnte. Elvis Singer, die Hauptfigur, erzählt den Witz, er wolle nie einem Club angehören, der Leute wie mich als Mitglied aufnimmt, und sagt, der Satz werde immer Groucho Marx zugeschrieben, stamme aber wahrscheinlich aus Freuds Werk über den Witz. Was nicht stimmt, wie ich beurteilen kann, nachdem ich Freuds Buch gründlich gefilzt habe. Er ist von Groucho Marx. Freud erzählt tatsächlich reihenweise Witze, den vom Schnorrer zum Beispiel, der auf der Treppe zur Wohnung eines reichen Mannes einem anderen begegnet, der ihm abrät, seinen Weg fortzusetzen. Der Baron sei heute schlecht aufgelegt, er gibt niemand mehr als einen Gulden. Er werde dennoch hingehen, entgegnet der Erste. Warum soll ich ihm den einen Gulden schenken? Schenkt er mir was? Oder diesen? Er könnte von Karl Valentin sein. Ein Herr kommt in eine Konditorei und lässt sich eine Torte geben, bringt dieselbe aber bald wieder und verlangt an ihrer Statt ein Gläschen Likör. Diesen trinkt er aus und will sich entfernen, ohne gezahlt zu haben. Der Ladenbesitzer hält ihn zurück. Was wollen Sie von mir? Sie sollen den Likör bezahlen. Für den habe ich Ihnen ja die Torte gegeben. Die haben Sie ja auch nicht bezahlt. Die habe ich ja auch nicht gegessen. Am Beginn des Buches steht aber eine Geschichte, die Freud bei Heinrich Heine entdeckte, beziehungsweise bei anderen Autoren, die sich auch schon mit Heines Anekdote in die Bäder von Lucca beschäftigt hatten. Dort gibt es nämlich die Gestalt des Lotteriekollekteurs und Hühneraugenoperateurs Hirsch Hyazinth, eines ganz und gar nicht wohlhabenden Mannes, der sich dennoch seiner guten Beziehungen zum reichen Baron Rothschild rühmt und zuletzt sagt: Und so wahr mir Gott alles Gute geben soll, Herr Doktor, ich saß neben Salomon Rothschild und er behandelte mich ganz wie seinesgleichen, ganz familionär. Das ist ziemlich typisch für die Art Witz, die Freud immer wieder einstreut. Seine Witztheorie geht von der Traumdeutung aus und die hat bisweilen nicht wenig mit Sprache zu tun. Ganze Kaskaden sprachlicher Assoziationen schildert er, nicht immer leicht zu verstehen, oft sogar ein bisschen gewollt erscheinend, aber bitte. Vor diesem Hintergrund und nicht nur vor diesem musste Freud natürlich eine sprachliche Leistung gefallen, wie sie sich in der Wortschöpfung familionär zeigt, zumal sie auch noch in Heines persönliche Lebensgeschichte zurückweist. Denn der hat sich in der Person des Hirsch Hyazinth selbst karikiert. Heinrich litt lange darunter, nur zur armen Verwandtschaft seines reichen Onkels Salomon Heine in Hamburg zu gehören. Er hätte gerne eine von dessen Töchtern geheiratet, wurde abgewiesen und fühlte sich stets etwas familionär behandelt. Freuds Traumdeutung, sein sicher wichtigstes Werk, erschien am 4. November 1899. Es war erst einmal ein Reinfall. In den Jahren nach 1900 wurden 228 Exemplare verkauft, 600 waren gedruckt worden. Freuds für die Psychoanalyse grundlegende Theorie, wonach die Interpretation von Träumen der Königsweg zum Wissen über das Unbewusste des Seelenlebens sei, weil mit jedem Traum unbewusste Wünsche erfüllt würden, diese Theorie also galt seinen zeitgenössischen ärztlichen Kollegen als Humbug. Sein eigener Freund Wilhelm Vlies, eigentlich Spezialist für Erkrankungen der Nase, auch lustig bei dem Namen, mit dem Freud seine wegweisende Selbstanalyse gemacht hatte, schrieb ihm nach Lektüre des Manuskripts, es enthalte viele schlechte Witze. Freud entgegnete, dass der Träumende zu witzig ist, ist sicher richtig, aber es trifft weder mich noch motiviert es einen Vorwurf. Alle Träumer sind ebenso unausstehlich witzig und sie sind es aus Not, weil sie im Gedränge sind, ihnen der gerade Weg versperrt ist. Sie verheddern und verhaken sich in den oft unerklärlichen Assoziationen ihres Unbewussten, drehen sich im Kreis, weil sozusagen die Tür zum Bewusstsein verschlossen ist und damit der Weg zu Klarheit und Erklärung. Erst die Traumdeutung im Rahmen der Analyse öffnet diese Pforte heraus aus dem Chaos des Unbewusstseins. Freud schrieb aber dann, immerhin gab mir dieser Vorwurf Anlass, die Technik des Witzes mit der Traumarbeit zu vergleichen. So entstand 5 Jahre nach der Traumdeutung der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten. Ich habe das Buch dann doch gelesen. Es ist nicht so einfach zu verstehen wie das Buch der 1000 Superwitze, wobei Freud schrieb ja gut. Er war 34 Mal für den Nobelpreis vorgeschlagen, den er nie bekam, davon 33 Mal in der Sparte Medizin und einmal auch in der Literaturabteilung. Für Freud war in einem Witz wie dem, den er bei Heinrich Heine fand, sehr gut sichtbar, was das Charakteristikum von Witzen schlechthin ausmacht. Das Wortspiel, die Kürze, die Prägnanz, die Sinnverschiebung, die Verdichtung, die Abweichung vom üblichen Denken. Übrigens auch das Hinkonstruieren auf eine Pointe, die man vorher nicht ahnen kann. Eine bestimmte Form also, ohne die Witze nicht funktionieren. Er sah hier die Parallele zu dem, was in Träumen geschieht, die Herkunft aus dem Unbewussten zum Beispiel. Denn der Lotterieeinnehmer war sicher nicht im Klaren darüber, dass er mit seiner unbeabsichtigten Wortkonstruktion eine Wahrheit ausdrückte und damit schuf, was man vulgo eine freudsche Fehlleistung nennt, unbeabsichtigte Äußerungen, die auf der bewussten Ebene lustig, seltsam, sinnlos wirken mögen, aber durch den Bezug zum Unbewussten durchaus einen Sinn ergeben. Diese Herkunft aus dem Unbewussten machte für Freud den Sinn des Witzes aus, eine Umgehung von Verdrängungen und Hemmungen, die für einen Moment Spaß macht, Lachen hervorruft oder in seiner Terminologie Lustgewinn. Freud sagt, wer Freude an einem Witz hat, wer ihn macht oder wer über ihn lacht, der gewinnt Lust aus dem ersparten Hemmungsaufwand. Will man das etwas moderner ausdrücken, könnte man sagen, mithilfe des Witzes spart man sich die ganze Energie, die man benötigt, um Konventionen, Verdrängungen etc. aufrechtzuerhalten, für einen Moment jedenfalls, indem man direkten Kontakt zu dem findet, was man tief drinnen empfindet. Die Lust am Obszönen oder die an der Aggression zum Beispiel. Es ist eine Erleichterung. Wobei, um das anzumerken, der Witz immer etwas Soziales ist. Man muss ihn jemandem erzählen. Es stiftet dann eine Gemeinschaft der Lachenden oder auch nicht. Denn es gibt immer Leute, die etwas nicht witzig finden, über das andere sich kaputt lachen. Und nichts entfremdet Menschen einander, jedenfalls für den Moment, mehr als dieses, dass sie nicht über das Gleiche zu lachen in der Lage sind. Wer je seinen Lieblingswitz erzählte und danach in ein leeres Gesicht blickte, der weiß, welche Abgründe uns trennen können. Aber ich will mich hier nicht in der Theorie des Witzes verlieren, an der viele kluge Leute gearbeitet haben, an Theorien des Komischen auch. Am Witz und am Komischen interessiert uns in der Regel die Praxis. Und mit der Theorie des Witzes ist es, als würde man jemanden, der seit einem Monat nichts Gutes mehr gegessen hat, ein Kochbuch von Eckhard Witzigmann vorlesen. Und doch wüsste ich gerne, warum ich bisweilen einen Witz zum Kaputtlachen gut finde, nach 10 solcher Witze aber Überdruss empfinde. Hat es damit zu tun, dass der Witz für den Augenblick gemacht ist wie eine Praline oder ein Schnaps? Dass einem nach größerer Menge übel wird, weil man die ständige Durchbrechung der Konvention nicht mehr erträgt? Sie ist dann ja nur noch die Wiederholung eines Gefühls, das man gehabt hat und nun kennt, sodass es keine Überraschung mehr ist. Der Witz lebt aber von der Verblüffung. Er ist deshalb ein hervorragender Weg, aus dem Ernst des Lebens auszusteigen, finde ich. Aber dieser Weg führt nicht sehr weit. Ein heiterer Mensch wird man dadurch nicht. Eher ist es so, dass man nach einer Weile des Witzhörens das Gefühl hat, auf der Stelle zu treten. Man bekommt im Grunde Fremdstoffe zugeführt, deren Wirkung schnell nachlässt oder gar nicht eintritt. Übrigens ist es ja mit dem Lächeln ähnlich wie mit dem Lachen. Nicht so einfach, wie man zunächst denkt. Lächeln ist manchmal eine Maske, etwas Unverbindliches, das gewisse Leute auf- und absetzen können wie einen Hut. Gelegentlich ist es undurchdringlich. Ja, es kann einem das Blut in den Adern gefrieren lassen, wie bei Jack Nicholson in Shining. In anderen Fällen, und vielleicht grundsätzlich, ist es ein Ausdruck von Entspanntheit und Freundlichkeit, wie, sagen wir, beim Dalai Lama. Und vor allem, es ist nicht nur ein Ausdruck inneren Befindens, sondern immer ein leises, freundliches, verbindendes Zeichen an andere. Lachen tötet die Furcht, hatte der blinde Mönch Jorge in den Namen der Rose gerufen. Und was ist mit dem Lächeln? Es fällt auf, dass Sean Connery als Bruder William nie lacht, aber sehr oft lächelt. Er ist Franziskaner und das Lächeln war ein Attribut des heiligen Franziskus von Assisi, des Ordensgründers, der zu seinen Mitbrüdern gesagt hatte, zeigt in allen Leiden und denen gegenüber, die euch quälen, ein lächelndes Gesicht. Könnte es also sein, dass ein Lächeln die Furcht besiegt? Oder dass jedenfalls das Lächeln der Ausdruck dessen ist, der sie niedergerungen hat? In jedem Fall scheint es eine Ausdrucksmöglichkeit dessen, den das Leben und seine Wechselfälle nicht so viel anhaben können wie anderen. Es gehört zum Gesicht eines heiteren Menschen. Manchmal sehe ich bei meinen Lesungen in die Gesichter vor mir. Ich sehe Lächeln, Lachen, Konzentration, Versunkenheit, Offenheit, Interesse, Neugier, Ernst, ganz nach Lage und Text. Immer wieder sind da Menschen, denen das Lächeln grundsätzlich abhanden gekommen zu sein scheint. Im Lauf eines Abends huscht es nicht einmal übers Gesicht. Manchmal konzentriere ich mich auf eine solche Miene. Ich denke, es muss doch möglich sein und freue mich, wenn ich am Ende auch diesen Lippen, Augen, Wangen ein Lächeln abgerungen habe. Klappt nicht immer. Was ist nur los, denke ich dann. Als ich meine Frau gerade kennengelernt hatte, es ist Jahrzehnte her, stellte sie sich manchmal vor mich hin und lächelte mich an. Dann gingen ihre Zeigefinger zu meinen Mundwinkeln und zogen sie nach oben. Sie malte ein Lächeln in mein Gesicht. Ich merkte, dass mein unwillkürlicher Gesichtsausdruck oft der mit den hängenden Mundwinkeln war. Ja, dass ich, ohne es zu bemerken, ähnlich aussah, wie ich es bisweilen bei Leuten in meinem Publikum beobachte. Die nach unten statt nach oben gebogenen Mundwinkel. Wie wäre es aber mit Lächeln ohne Anlass? Ich habe mir in den vergangenen Jahren erstens peu à peu angewöhnt, Menschen nach Möglichkeit grundsätzlich mit einem Lächeln zu begegnen und zweitens, auch wenn ich allein bin, an meinen Gesichtsausdruck zu denken. Lächeln wirkt nach innen wie nach außen. Es heitert den Lächelnden auf und den Angelächelten auch. Lächeln kann eine Kettenreaktion in Gang setzen. Man lächelt jemanden an, er lächelt zurück. So kommt ein Lächeln in die Welt und wandert weiter. Man muss halt anfangen. Ich weiß, das hört sich jetzt nach Lebenshilfe und lila Launetipp für einen schöneren Alltag an. Kann sein. Aber das lächele ich jetzt einfach mal weg. Ich schlage eine Zeitschrift auf. Ein Zitat von Peter Ustinov leuchtet mir entgegen. Humor ist einfach eine komische Art, ernst zu sein. Das ist schön, finde ich, und es stimmt. Aber warum stimmt es? Wie stimmt es? Ich sitze in einer Bäckerei, habe mir im Kaffeebereich einen Platz zum Arbeiten gesucht und gehe vor zum Tresen, um Kaffee zu holen. Es ist früh, die Verkäuferin hat gerade begonnen, sie muss die elektronische Kasse in Betrieb nehmen, das klappt nicht richtig. Sie seufzt, das könne ja heiter werden heute. Das erinnert mich an einen Witz, den Sigmund Freud erzählt. Ganz am Schluss der Traumdeutung kommt er nämlich auf den Humor zu sprechen, dem er später, 1927, einen eigenen Aufsatz widmen wird. Den wiederum beginnt er mit einem Witz, den vom Verbrecher, der am Montag zum Galgen geführt wird und auf dem Weg dorthin sagt, »Na, die Woche fängt gut an.« An die heitere Todesverachtung, die darin liegt, hat er einige Gedanken über den Begriff des Humors geknüpft. Zwar handele es sich hier, schreibt er, zunächst mal um einen Witz, aber es gehöre Humor dazu, einen solchen Witz zu machen, der Galgenhumor des Verbrechers. Er schreibt, mich, den unbeteiligten Zuhörer, trifft gewissermaßen eine Fernwirkung der humoristischen Leistung des Verbrechers. Ich verspüre, vielleicht ähnlich wie er, den humoristischen Lustgewinn. Solchen Lustgewinn hätte Freud vermutlich auch bei zwei ganz ähnlichen Witzen verspürt, die ich dem schon zitierten Buch »Heilkraft des Humors« des Therapeuten Titze entnehme. Erstens, ein Todeskandidat sitzt angeschnallt auf dem elektrischen Stuhl. Der Gefängnisdirektor fragt nach seinem letzten Wunsch. Er antwortet, ja, wenn Sie bitte meine Hand halten könnten. Zweitens, einem anderen Todeskandidaten wird vor der Hinrichtung Gelegenheit zu einem letzten Wort gegeben. Er sagt zum Henker, sagen Sie dem Richter, dass mir das alles eine Lehre sein wird. Humoristische Leistung? Worin liegt sie? Vielleicht könnte man sagen, es geht hier um das Ignorieren des Schicksals, nein, das Verspotten des Todes im Angesicht desselben, was an die eingangs gestellte Frage erinnert, wie viel die Heiterkeit mit unserer Angst vor dem Tod zu tun haben könnte. Man macht sich einen Spaß daraus, dass das Leben nun mal ist, wie es ist. Man erspart sich all die üblen Gefühle, zu denen die Situation Anlass genug gäbe und lächelt stattdessen, fündig geworden auf der Suche nach einer Euphorie, einer reinen Freude, die nichts anderes sei, so Freud in einem seiner schönsten Sätze, als die Stimmung einer Lebenszeit, in welcher wir unsere psychische Arbeit überhaupt mit geringem Aufwand zu bestreiten pflegten. Die Stimmung unserer Kindheit, in der wir das Komische nicht kannten, des Witzes nicht fähig waren und den Humor nicht brauchten, um uns im Leben glücklich zu fühlen. Es gibt offensichtlich auf dem Lebensweg Abzweigungen, an denen man sich entscheiden muss oder kann, nicht die Route der Kümmernis zu nehmen, sondern die des Lachens oder jedenfalls des Lächelns. Hier die richtige Entscheidung zu treffen, sich gegen das Leiden am Leben zu entscheiden, das genau sei eben die humoristische Leistung, schreibt Freud. Deshalb habe der Humor nicht nur etwas kurzzeitig Befreiendes wie der Witz oder die Komik, sondern auch etwas Großartiges und Erhebendes. Humor, so Freud, sei eine Möglichkeit, Leiden abzuwehren und sich damit übler Wirklichkeit zu entziehen. Damit stehe er in einer Reihe mit anderen Methoden, die das menschliche Seelenleben ausgebildet habe, um dem Zwang zum Leid auszuweichen. Der Neurose, die im Wahnsinn gipfle, dem Rausch, der Selbstversenkung, der Ekstase. Anders als diese verlasse er aber nicht den Boden seelischer Gesundheit. Um das besser zu verstehen, müssen wir uns kurz mit Freuds Begriff vom Ich befassen, zu dessen Kern das Über-Ich gehört. Dieses Über-Ich ist oft eine strenge Instanz, Erbe der Eltern, und es behandelt auch das Ich eines Erwachsenen noch wie ein Kind von oben herab. In dem, was Freud aber nun die humoristische Einstellung nennt, wechselt genau dieses Über-Ich plötzlich aus der kalten, überwachenden Rolle in eine andere. Mit einem Mal ist es kein gestrenger Herr mehr, sondern liebevoll, tröstend, eigentlich so, wie man sich seine Eltern wünscht oder gewünscht hätte. Es sagt, so Freud, sieh her, das ist nun die Welt, die so gefährlich aussieht. Ein Kinderspiel, gerade gut einen Scherz darüber zu machen. Das hat nie die blitzartige Intensität der Lust am Witz und am Komischen. Seine Äußerungsform ist kaum das kreischende Lachen und es braucht dazu auch keinen Partner. Niemanden, dem man etwas erzählt und den man dadurch zum Lachen bringt. Der Scherz, den der Verbrecher auf dem Weg zum Galgen macht, ist nur oberflächlich betrachtet ein Witz. Vielmehr reflektiert er eine trotzige Einstellung gegen die Unbill der Realität, eine Behauptung des Ichs gegen die Zumutungen der Welt. Der Humor hat sein Zentrum im Inneren der einzelnen Person. Es geht um eine Sache, die man mit sich selbst abmacht, eine Haltung der Welt gegenüber. Und was der Witz in uns auslöst, ist nur ein Echo, eine Kopie dessen, was im Inneren dessen geschieht, der eben diesen Witz gemacht hat. Und vielleicht sogar die Erkenntnis einer Möglichkeit, der Beginn eines Lernprozesses. Sieh mal an, so kann man das auch sehen. Eine Haltung, die nicht jedem gegeben sei, so Freud. Es handele sich um eine köstliche und seltene Begabung. Aber was können wir tun, um die Begabung in uns zu fördern? Nun, möglicherweise erstmal das, womit wir gerade beschäftigt sind, sie überhaupt zu verstehen. Vielleicht kann man sagen, der Witz hat mit dem Begriff der Heiterkeit, um die es hier geht, nicht viel zu tun. Der Humor aber umso mehr. Denn einen Witz kann man jederzeit erzählen. Es handelt sich um eine situationsunabhängige Geschichte. Das erklärt ja, warum das Dauererzählen von Witzen einem leicht zuwider werden kann und ein schales Gefühl von Langeweile und Unberührtsein erzeugt. Dieses, was geht mich das an? Auch das leichte Vergessen aller Witze würde daher rühren. Guter Humor aber beginnt in der Zeit, in der jemand lebt. Er setzt sich mit dieser Zeit auseinander. Er ist eine Reaktion auf das Leben in ihr. Er kann seine tröstliche Wirkung nur entfalten, wenn er eine Verbindung hat zu dieser Zeit, zum Leiden an ihr. Humor zu haben bedeutet also nicht, immer lustig zu sein. Im Gegenteil, die immer Lustigen können ziemlich humorlos sein. Es gibt Witzerzähler, die gekränkt sind, wenn man nach 10 Witzen nicht mehr lacht, weil die Witze gar nichts mit der eigenen momentanen Stimmung zu tun haben. Es gibt Trinker, die den, der nicht mittrinken mag, weil er dem Rausch nichts abgewinnen kann, als Spaßbremse verhöhnen. Es gibt eine Art von Heiterkeit, die den Ernst des Lebens bloß überspielen will, verdrängen, wegschieben. Das ist nicht die Art, um die es hier geht. Wir beschäftigen uns mit einer ganz bestimmten Art und Weise, dem Ernst des Lebens zu begegnen. Wir beschäftigen uns mit der komischen Art, ernst zu sein.
NDR Kultur am Morgen vorgelesen. Axel Hacke mit der 3. Folge aus seinem Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag. Morgen gegen 8:30 hören Sie das nächste Kapitel.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Emilie Seidel. Das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten haben sich auf eine umfassende Reform der Asyl- und Migrationspolitik geeinigt. Das teilte die EU-Kommission heute früh mit. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
Die Reform sieht im Wesentlichen schärfere Asylregeln, Verfahren an den Außengrenzen und einen obligatorischen Solidaritätsmechanismus zwischen den Mitgliedsländern vor. Bestimmte Asylsuchende sollen dem Kompromiss zufolge schon an den EU-Außengrenzen festgehalten werden. Betroffen sind Flüchtlinge, die aus Staaten mit einer Anerkennungsquote von unter 20% kommen. Ihr Anspruch auf Asyl wird dann direkt vor Ort und innerhalb von 12 Wochen in einem Schnellverfahren geprüft. Wer keine Aussicht auf Asyl hat, soll direkt abgeschoben werden. Die Verteilung von Schutzsuchenden wird mit dem sogenannten Solidaritätsmechanismus geregelt. Wenn einzelne EU-Staaten keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, müssen sie eine andere Art der Unterstützung leisten, etwa in Form von Geldzahlungen. An dem Grundsatz, dass derjenige EU-Staat für einen Asyl